Dankeschön für dieses schöne Lied. Das passt sehr gut zu dem Thema auch der heutigen Predigt und des Gottesdienstes. Wir hatten ja in den letzten Wochen, hatte ich darüber gesprochen, diese Erinnerung, diese Ermutigung, den Menschen um uns her die Liebe Gottes weiterzugeben, für sie zu beten, auf ihre Nöte zu hören, auch mit ihnen zu essen, Gastfreundschaft zu haben, ihnen von unseren persönlichen Glaubenserfahrungen zu erzählen. Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht alle Lehren ihnen erklären, aber es ist gut, wenn wir den Menschen um uns her von der Liebe Gottes erzählen, von dem, was wir erlebt haben, damit sie auch zu Jesus finden. Aber es ist natürlich gut, wenn wir auch immer mehr verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen möchte ich in diesen Wochen bis Ostern bzw. bis Karfreitag, wo wir ja so in besonderer Weise uns bewusst machen, was Jesus für uns getan hat, bis dahin ein paar mit euch darüber nachdenken, was dieses Leiden und Sterben Jesu für uns bedeutet. Und das passt ja auch heute gut, wir feiern Abendmahl und auch das ist ja so eine Vergewisserung, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir es neu annehmen für uns. Ich habe heute einen Bibeltext, der vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen ist, aber ich hoffe, ich kann euch ihn wenigstens ein bisschen erschließen dann. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 21. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar wird. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Also wie gesagt, das ist ein nicht ganz einfacher Text und da sind so viele Stichworte, so viele Aspekte, so viele Gedanken drin, das kann ich heute gar nicht alles euch ausführen. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns bewusst machen, dieser Brief, den Petrus an die Gemeinden in Anatolien geschrieben hat, also dem heutigen Anatolien, unter anderem ist da Kappadokien genannt, das war eben ein Brief in der damaligen Zeit. Und weil Schreiben damals mühsam war, musste man sich kurz halten und hat in kurze Sätze ganz viel Inhalt reingepackt. Das ist ja nicht wie heute, wo man immer zu chatten kann und per E-Mail und WhatsApp und viel Druckertinte ganz viel sagen kann. Schreiben war mühsam damals. Also erstmal ist es gut, sich bewusst zu machen, es war ein Brief. Also von jemandem geschrieben an eine bestimmte Gruppe von Leuten, wie gesagt, Christen so in der zweiten Generation vielleicht oder also im ersten Jahrhundert christliche Gemeinden in dem Gebiet der heutigen Türkei, Kappadokien kennen vielleicht manche, dort in dieser Gegend. Also Menschen in einer ganz bestimmten Situation, um sie in ihrer Situation zu ermutigen, sie an Jesus Christus zu erinnern, in ihrem Glauben zu stärken und auch zu ermahnen, in diesem Glauben zu leben. Und wahrscheinlich ist dieser Brief, wie alle biblischen Schriften, nicht geschrieben mit dem Gedanken, das werden mal die Christen in Nordhausen in 2000 Jahren lesen, sondern das war eben konkret für die Leute damals. Von daher ist manches, was da geschrieben ist, nicht unbedingt unser Thema. Aber wenn wir ein Stückchen nachdenken, dann merken wir, wie es auch uns betrifft. Es war ein Brief an Christen, also an Menschen, die an Jesus Christus glaubten, die wahrscheinlich auch schon manche Predigt gehört haben und manches aus der Bibel wussten. Und die Bibel war damals für die Leute das Alte Testament. Es war ein Brief für Christen, aber vieles, was da genannt wird, ist auch gemeint für Nichtchristen, nämlich diese Hoffnung kann jeder haben, der an Jesus Christus glaubt, und jeder kann zu Christus kommen, kann diesen Glauben kennenlernen, kann ihn annehmen und auf Gott vertrauen. Dieser Brief war ein Brief in eine schwierige Situation hinein. Diese Christen lebten als kleine Minderheit verstreut unter, was wir heute Heiden nennen, also Menschen, die ja, an ganz viele verschiedene Götter glaubten, an Götter, die Opfer forderten, aber keine Hoffnung boten. Also, aber eine ganz andere Religion, und sie waren als kleine Minderheit unter dieser Mehrheit und waren bedrängt, verfolgt, verachtet. Und in diese Situation hinein schreibt dieser erste Petrusbrief und will ihnen Mut und Hoffnung geben. Und wieder sind wir in einer ganz anderen Situation heute in Deutschland, wobei ja die Christen heute auch wieder eine Minderheit sind. Aber und diese Hoffnung, die dieser Brief geben möchte, gilt auch für uns. Vers 13, darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Schon in den Versen vorher wurden die Geschwister damals daran erinnert, wie großartig es ist, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus die Hoffnung auf ewiges Leben haben. Dieses Darum, also Jesus Christus gibt uns Hoffnung auf ewiges Leben. Darum seid bereit. Wörtlich steht da, seid gegürtet. Das erinnert daran, dass damals hatten ja die Leute oft so lange Gewänder an, nicht so Hosen wie wir heute, sondern lange Gewänder. Und wenn man aufbrechen wollte, wenn man auf eine Reise gehen wollte, wenn man etwas vorhatte, dann legte man den Gürtel um, damit man den Rocksaum da reinstecken konnte und dann mehr Beinfreiheit hatte. Und also zum Wandern und zum Arbeiten und so war natürlich das lange Gewand im Weg, da brauchte man den Gürtel. Seid gegürtet, war so ein Sinnbild dafür, seid bereit aufzubrechen, seid bereit anzufangen, es anzupacken. Vielleicht waren die Christen damals schon auch in ihrer Situation so ein bisschen in der Gefahr, es sich bequem zu machen auf ihren Kirchenstühlen. So, wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, haben schon allerhand Segen erlebt und das reicht uns jetzt. Sich zurückziehen aus der Welt, weil da wird man ja bedrängt. Und jetzt heißt es hier, seid bereit. Seid bereit aufzubrechen und seid bereit für das, was noch kommt, nämlich das Ziel unseres Glaubens. Und was ist das Ziel unseres Glaubens? Das ewige Leben. Interessanterweise, diese Formulierung, seid gegürtet, erinnert an den Aufbruch beim Auszug aus Ägypten. Da hat Gott dem Volk gesagt, ihr bereitet euch vor, in dieser bestimmten Nacht werdet ihr aufbrechen und ihr sollt dieses Mahl halten, gegürtet, also bereit zum Aufbruch, alles gepackt, alles bei der Hand, dass ihr aufbrechen könnt in dieses verheißene Land. Und sie sollten in dieser Nacht ein Lamm schlachten und das Blut als Zeichen an die Pfosten der Türen streichen, damit das Gericht an ihnen vorübergeht. Vers 19, mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes. Also da ist so diese Klammer, Auszug aus Ägypten, diese Passa-Geschichte, daran erinnern diese Verse. Das Volk Israel war ja damals in einer schlimmen Situation, als Sklaven in Ägypten. Die Unterdrückung wurde immer schlimmer. Und in ihre Sehnsucht nach Freiheit hatte Gott gesprochen und ihnen diese große Verheißung gegeben, ich will euch aus dieser Sklaverei herausführen in die Freiheit und nicht einfach nur in irgendeine Freiheit, sondern in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und sie kamen heraus aus der Sklaverei. Sie kamen in die Freiheit. Sie mussten noch durch viele Schwierigkeiten, diese Wanderung durch die Wüste. Aber die Hoffnung und das Vertrauen auf Gottes Verheißung half ihnen durchzuhalten und dieses Ziel zu erreichen. Und diese alte Geschichte wird nun hier in dem Brief für die Christen damals zu einem Bild und zu einer Ermutigung, so wie Gott damals das Volk in die Freiheit geführt hat, so sollt auch ihr bereit sein. Nochmal Vers 13. Seid bereit und stellt euch ganz auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, also lasst euch nicht beschränken auf euer irdisches Leben hier, sondern richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Das Ziel unseres Glaubens ist ja nicht irgendein irdisches Land. Ich meine, in gewisser Weise leben wir in einem Land, wo Milch und Honig fließen, verglichen mit allen anderen Generationen vor uns. Aber kein irdisches Land, und wäre es noch so toll, kann diese heile Welt Gottes sein, kann das sein, was Gott eigentlich meint. Unsere Hoffnung, das Ziel unseres Glaubens ist ja viel größer, nämlich Gottes neue Welt, die, wie es hier heißt, offenbar werden wird, wenn Christus wiederkommt oder wenn wir nach unserem Sterben zu ihm gehen, je nachdem, was früher eintritt. Gottes Reich, das ewige Leben, das Paradies, das himmlische Jerusalem, es gibt viele Namen und Bilder dafür, egal, keines kann wirklich fassen, wie wunderbar und wie absolut heil diese neue Welt Gottes sein wird. Lasst euch nichts vormachen. Lasst euch nicht sagen, dass es hier in dieser Welt schon alles gibt. Lasst euch nicht einreden, wir müssten hier in dieser Welt dieses oder jenes noch erreichen, nur genug Geld haben oder irgendwas, um endlich glücklich zu sein. Seid bereit und schaut auf dieses Ziel unseres Glaubens. Leider ist ja das, was wir in unserer Welt Glück nennen, oft mit Dingen verbunden, die nicht wirklich gut sind. Vers 14. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Und Vers 18, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Hier ist die Rede von der Sklaverei der Sünde, dass Menschen beherrscht werden von Leidenschaften. So vieles in unserer Welt nimmt uns gefangen. So vieles hält uns fest, bindet uns. Aber wer an Jesus Christus glaubt, kann frei werden. Der kann aufbrechen, kann ausbrechen aus diesem alten Leben. Der kann ein neues Leben anfangen und hat diese Hoffnung auf ewiges Leben. Und auch in dieser Welt schon dürfen wir Kinder Gottes sein, also in enger Verbindung mit dem lebendigen Gott. Ihr betet zu Gott als eurem Vater, weil ihr Gottes Kinder seid, heißt es hier in diesen Versen. Wir dürfen in vertrauensvoller Beziehung mit Jesus Christus sein. Vertrauensvoll dürfen wir dem Schöpfer, dem heiligen Gott begegnen. Vers 17. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Das gehört auch zur Wahrheit, zur biblischen Wahrheit. Gott richtet jeden und er bevorzugt keinen, ohne Ansehen der Person, so heißt es da wirklich. Also, Gott richtet jeden. Wer schon einmal geflogen ist, weiß, bevor man ins Flugzeug kommt, muss man durch so eine Kontrolle, so einen Scanner, ne? Da wird man gescannt und dann wird geprüft, ob man irgendwas Gefährliches dabei hat. Also wenn man Waffen dabei hat oder so, dann kommt man nicht durch. Da kann man nicht ins Flugzeug. Das ist für mich so ein Bild. Gott ist heilig. Gott ist absolut rein. Gott ist Licht. Und zu diesem heiligen Gott können wir nichts mitbringen aus unserem alten Leben. Dieses Gericht ist sozusagen der Scanner. Da kannst du nichts mitbringen. Du kommst da nicht hin. Als Menschen, so wie wir sind, kommen wir da nicht hin. Aber deswegen ist Jesus gekommen. Bei ihm, bei Jesus, können wir all das loswerden, können wir all das ablegen, was uns belastet, unser altes Leben, all unsere Schuld, alles, was eben nicht in Gottes neue Welt hineinpasst, dürfen wir bei Jesus abgeben. Und dann kommen wir durch den Scanner. Dann haben wir diese Hoffnung auf das ewige Leben. Darum kam Jesus in die Welt. Bei ihm dürfen wir das alles ablegen. Vers 18. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. damit wir das alles loswerden bei ihm, damit wir das alles abgeben können, musste ein Preis bezahlt werden. Und diesen Preis hat Christus für uns bezahlt. Nicht mit Silber oder Gold, nicht mit Geld, sondern mit seinem Blut, dort am Kreuz. Und wie gesagt, hier ist ausdrücklich gesagt, das Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, also so wie beim Passa-Opfer, so von Jesus heißt es, er war ohne Sünde. Er war dieses Lamm, das den Preis bezahlen konnte für uns. So ist unser Gott so barmherzig. Er hat sich unsere Freiheit etwas kosten lassen, damit wir eine ewige Hoffnung haben. Er hat es sich etwas kosten lassen, dass wir ihm, mit ihm, dem Heiligen Gott, verbunden sein können. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gibt sich für uns hin, stirbt am Kreuz. Sklaven konnten damals freigekauft werden, wenn jemand einen entsprechenden Preis für ihn bezahlt. So wirkt der Tod Jesu für uns. So wie beim Auszug aus Ägypten das Blut des Lammes der Schutz vor dem Gericht war und sie dann in die Freiheit gehen konnten, so wirkt der Tod Jesu für jeden, der an Jesus glaubt. Und das ist eine Einladung. Jeder, der das für sich noch nicht angenommen hat, du darfst zu ihm beten, ihn um Vergebung bitten, dein Leben ihm anvertrauen, am besten mit jemandem gemeinsam und dann dieses neue Leben empfangen, diese Befreiung, diese Freiheit, dieses neue Leben mit Jesus. Es ist gut, wenn du dieses Gebet mit jemandem, wenn dir jemand hilft dabei, also nachher, Sabine und Kerstin werden hier vorne sein nach dem Gottesdienst, dann könnt ihr mit ihnen beten. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann ist das ja diese Bestätigung, dass ich es für mich angenommen habe und neu annehme, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat mich freigemacht, Jesus hat meine Schuld getragen und dafür bezahlt. Also schon jetzt und hier, mitten in allen Schwierigkeiten, sind wir durch Jesus mit dem Heiligen Gott verbunden. Schon jetzt und hier, mitten in allen Schwierigkeiten, mitten in dieser Welt, sind wir bereit zum Aufbruch und haben dieses Ziel vor Augen, das ewige Leben bei Gott. Und solange wir hier in dieser Welt leben, leben wir in Ehrfurcht vor Gott und in Gehorsam nach seinen Geboten. Das ist noch so ein anderes Thema, das in diesem Text ausführlicher behandelt wird. Kann ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Wir sollen und dürfen in dieser Freiheit als Kinder Gottes leben und ja, nach seinen Geboten in Ehrfurcht vor Gott. Und ich lese nochmal die letzten Verse dieses Textes. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Wer an Jesus Christus glaubt, ist also hineingenommen in den ewigen Plan Gottes, könnte man sagen. Du bist Teil dieser großen Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit den Menschen und ja, mit dieser Hoffnung auf Ewigkeit. Und weil es Gott, weil es Jesus Christus so viel gekostet hat, diesen Preis für uns zu bezahlen, weil er sein Blut für uns gegeben hat. Deshalb wollen wir ihn jetzt loben und anbeten und ihm dafür danken mit unseren Liedern und Gebeten. Amen.